Willkommen zum LPD Online Vortrag. LPD, das heißt Linux Presentation Day, also Linux Präsentationstag. Mein Thema: zu Linux wechseln und warum, oder wie ich zu Linux kam und warum ich dabei bleibe. Mein Name ist Holger Höhnle, ich bin Mitglied in der Linux User Group Villingen-Schwenningen, ein eingetragener Verein. Worum geht es in diesem Vortrag? Ein bisschen um eine Person, zwangsläufig. Es geht um einen groben Überblick betreffs Linux. Es geht um erste Erfahrungen, die ich mit Linux gemacht habe. Es geht um PC-Probleme oder eigentlich um ein PC-Problem. Es geht um Distro-Hopping, also das Ausprobieren verschiedener Linux-Installationen. Es geht um freie Softwareprogramme, die unter Windows und Linux gleichermaßen laufen, und weitere Linux-spezifische Anwendungen. Dann haben wir noch den Punkt Software und Paketverwaltung unter Linux, sehr wichtig. Es geht um Windows-Spiele unter Linux oder Spielen unter Linux. Geht das? Ich sage ja. Warum die Begeisterung für Linux? Mein Fazit. Und du bist interessiert? Dann solltest du dich informieren, wie es weitergehen könnte. So, fangen wir an. Ich bin, wie schon gesagt, Holger Höhnle, Jahrgang 65 und verheiratet mit meiner Frau Elke. Wir haben eine volljährige Tochter und beruflich, ich habe Pferdewirt gelernt im Schwerpunkt Zucht und Haltung. Das ist im Prinzip ein spezialisierter Landwirt. Arbeite seit 91 als Lagerarbeiter in einem Großhandel. Abgesehen von den letzten 7 Jahren, da war ich bis Dezember 2020 war ich für 7 Jahre auf einem Bauernhof als Bio-Bauer. Ich bin lebendiger Christ, das macht mich halt aus, also trotz Off-Topic diese Information. Ich bin ein einfacher Linux-Nutzer, also kein Programmierer, kein Codeschreiber und wie schon erwähnt mit dem Verein der Linux User Group in Villingen-Schwenningen. Daher, weil ich da schon viele Jahre Hilfe erhalten habe und habe dann mich einfach entschlossen, da jetzt auch mal was dazu beizutragen. Ich habe ja schließlich auch einiges gelernt und kann auch andere Dinge weitergeben und das auch finanziell unterstützen. Also vielen Dank an meinen Verein und für die Hilfe, die schon da war. So, ein großer Überblick über Linux. Ein grober oder ein großer, wie man es nennt. Ich würde sagen, ein grober Überblick. Also Linux ist nicht Windows. Es basiert auf dem Programmcode Unix. Android und macOS basieren ebenfalls auf Unix. Aber Linux ist ein gleichwertiges Betriebssystem und dazu fast immer kostenlos. Dann gibt es verschiedene Linuxe, na, so könnte man sagen. Man nennt eine solche Software-Zusammenstellung von einem Linux-Programmcode gestartet, verwaltet und überhaupt benutzbar gemacht, eine Distribution. Diese verschiedenen Linux-Distros bieten teils verschiedene Desktop-Oberflächen. Da gibt es einige. Die bekanntesten sind GNOME, KDE und Cinnamon, würde ich sagen. Desktop-Oberfläche, das kennt eigentlich jeder, wenn er von Windows kommt. Heute oder auch Apple, egal. Heutzutage hat jeder PC eigentlich wird grafisch gesteuert. Das heißt, ich arbeite mit einer Maus, bewege Tasten, also Richtungstasten oder habe Tastenkombinationen und sehe dann auf dem Bildschirm, was passiert. Tatsächlich aber läuft unter dieser grafischen Oberfläche laufen Kommandos ab und wir sind das inzwischen eben gewohnt, dass wir grafisch arbeiten. Und das ist unser Desktop, unser Schreibtisch. Und vermittelt uns das Feeling, hat auch gewisse Komfortmöglichkeiten. Man kann etwas rationaler arbeiten. Das kommt immer darauf an, was für einen Desktop man benutzt. Und ich bin der Meinung, dass Linux da wirklich sehr gute Desktops zur Verfügung stellt, die Windows ganz weit abhängen. Das Betriebssystem Linux leitet seinen Namen ab von Linus Torvalds. Der hat es nämlich entwickelt und 1991 erstmals öffentlich gemacht. Und dann kommt noch das X aus dem Unix, ein schon vorher existierendes Betriebssystem, kommt noch zu dem Namen dazu, also Linux. Linux kann folgendermaßen installiert werden. Man kann es statt einer bestehenden Windows-Installation installieren. Das heißt, ich habe eine Festplatte, da war Windows drauf oder ist Windows noch drauf und ich bügele ein Linux drüber. Das ist eigentlich, was wir von Windows kennen. Da wird es nämlich immer so gemacht. Aber Linux ist ein Gentleman, beziehungsweise die Programmierer, die das geschrieben haben. Und Linux erkennt erstens mal, dass da ein Betriebssystem ist, weist darauf hin und bietet eine Parallelinstallation an. Das würde bedeuten, dass eine Festplatte oder andersherum, dass zwei Betriebssysteme sich eine Festplatte miteinander teilen. Die Aufspaltung, wer wie viel Prozent bekommt, das kann man dann unter Linux bei der Installation festlegen. Und dann gibt es eine bessere Möglichkeit noch, eine weitere Festplatte einzubauen. Dann hätte man nämlich ein Linux-System auf einer internen Festplatte, also auf einer im PC verbauten Festplatte, und man hätte das gewohnte Windows auf einer anderen Festplatte. Das ist meiner Meinung nach gerade für Leute, die umsteigen wollen, eine sehr gute Möglichkeit, denn man kann im Prinzip das Windows-System unangetastet lassen und hat auch bei einer Neuinstallation muss keine Ängste haben, dass man irgendetwas von dem bestehenden Windows kaputt macht. Wobei, dann sollte man den PC vorher stromlos machen, natürlich ausschalten auch. Und die Verbindung, die Kabelverbindung zu der Windows-Festplatte trennen oder sie ganz ausbauen, denn dann kann Linux nur auf die noch neue leere Festplatte installiert werden. Da wird gar nicht groß gefragt, das ist eine einfache Installation. Aber man kann es eben auch parallel machen, auch das geht und es ist recht intuitiv. Und was man noch machen kann, man kann eine bootbar gemachten USB-Stick benutzen und könnte auch dort ein Linux installieren, das dann sozusagen transportabel ist. Man kann es also zu Hause am PC oder auch im Laptop nutzen und zieht dann, nachdem das Betriebssystem heruntergefahren ist, den Stecker, also vielmehr den USB-Stick ab und kann es zum Beispiel zu seinem Freund mitnehmen, dort einstecken auf einen PC, der noch ausgeschaltet ist, startet den PC, bootet von dem USB-Stick und hat dann seine gewohnte Desktop-Umgebung, hat seine Dateien, an denen man gerade arbeitet, hat natürlich seine Passwörter und alles bei sich. Vorausgesetzt natürlich, der Besitzer dieses PCs oder Laptops ist damit einverstanden. Okay, dann gehen wir weiter. Meine ersten Erfahrungen mit Linux begannen 2008. Ich komme von Windows her, habe mit Windows 3.0 angefangen. Das war im Jahr 1992 und habe mich dann als nächstes Betriebssystem hatte ich XP und zwar sehr lange, eigentlich von Anfang an, bis es dann auslief. Und in dieser Zeit hatte ich dann zufällig Ubuntu entdeckt, habe es einfach aus Neugierde installiert. Es war sehr einfach, war intuitiv. Ich war ein Laie, ich hatte also keine Ahnung. Und was mir eben positiv auffiel, wie vorher schon beschrieben, Linux respektierte die Windows-Installation und half, eine parallel zu Windows XP zu installierende Installation zu erstellen. Ich hatte also jetzt eine Festplatte mit zwei Betriebssystemen und konnte wechselseitig entweder das Windows oder das Linux starten. Was ich vorher noch erwähnen wollte, das Tolle ist, wenn man einen Windows-PC hat und startet, sei es eine Live-DVD oder eine parallel installierte Linux-Installation, dann kann man auf die Daten, die Windows erzeugt oder abgelegt hat, zugreifen. Das heißt, wenn ein Windows-System nicht mehr booten könnte oder würde, dann kann ich immer noch per Linux die Daten retten oder sichten. Also eine tolle Sache. Was mich immer noch sehr begeistert, ist die große Auswahl der Software. Das ist alles freie Software, dazu später mehr. Sie ist kostenlos. Es gibt einen Pool, eine Anwendung, mit der das alles verwaltet wird. Also ein richtiges gutes Teil aus einem Guss. Es gibt keine Viren- oder Spionageprogramme. Es gibt keine ungefragten Browsererweiterungen oder Veränderungen der Suchmaschine. Gut, ich hatte also Linux und Windows parallel auf meinem Rechner drauf und hatte auf einmal Hardwareprobleme. Wiederholt muss man sagen, die Symptome, jedenfalls meinem Fachhändler nach, bei dem ich auch den PC gekauft hatte. Die Werkstatt hat dann behauptet, aufgrund der Symptome wären es Viren und hat meinen Rechner ungefragt neu bespielt mit Windows, hat also den Rechner platt gemacht und eine Datensicherung haben sie nicht gemacht und ich hatte auch keine. Das war eine üble Sache. Dann hat sich das wiederholt. Ich hatte wieder einen PC-Ausfall. Wieder war die Diagnose, es wären Viren. Wieder wurde der Rechner platt gemacht. Diesmal hatte ich Datensicherung. Und dann ein drittes Mal und dann habe ich gesagt, jetzt reicht's. Bitte schickt diesen Rechner zum Hersteller ein. Ich möchte eine richtige Diagnose. Ich glaube das nicht mit den Viren. Und tatsächlich ein Dreivierteljahr später bekam ich einen neuen PC. Der Hersteller räumte ein, dass von einem Zulieferer in großer Menge fehlerhafte Bauteile verbaut waren. Es war also nicht nur mein Problem, sondern das von vielen Leuten. Ja, ich habe daraus gelernt, denn meine Fachwerkstatt war leider keine Fachwerkstatt. Ich habe später dann erfahren, hätte ich eine Linux-DVD eingeschoben, hätte ich eben, wie schon beschrieben, meine Daten sichern können und dieses üble Malheur wäre mir nicht passiert. Gut, ich habe Lehrgeld bezahlt. Was ist eine Distro, also eine Distribution? Laut Wikipedia-Eintrag, hier ein Auszug, ist das eine Auswahl aufeinander abgestimmter Software um den Linux-Kernel herum. Nämlich, wenn jemand, ein Distributor, eine Sammlung erstellt aus verschiedenen Anwendungen, eben verschiedener freier Software in der Regel, diese eventuell aufeinander anpasst und dann eine Softwareverwaltung hinzufügt, das ist nötig, weil die verschiedenen Distros zum Teil verschiedene Programmpakete benutzen oder Formate, könnte man auch sagen. Und dann wird das zum Vertrieb freigegeben, in der Regel kostenlos. In den allermeisten Fällen kann man es im Internet bei der Webseite des Distributors herunterladen, also zum Beispiel bei dem Anbieter Debian oder Ubuntu oder OpenSUSE. Und manchmal gibt es auch kostenlose oder ermäßigte Zeitschriftenbeilagen, also eine DVD oder CD als Beilage. Es gibt übrigens unendlich viele Distributionen, also ich würde behaupten Hunderte. Relativ viele auch bekannt und häufig genutzt. So die Mutter aller Distros ist wohl Debian. Das ist ein sehr konservatives Linux. Da werden die Anwendungen, die darauf laufen, auf Herz und Nieren geprüft und nach längerer Zeit erst fest übernommen in den Pool. Der Vorteil ist, es ist ein absolut stabiles System. Der Nachteil ist, man hat nicht die neueste Software. Auch ein weiterer Vorteil, er läuft auf sehr vielen alten Rechnern noch, auch noch unter 32-Bit, was aber viele andere Distros auch ermöglichen. Und Debian wird sehr gut, sehr gerne im Serverbetrieb genutzt, denn es ist eben eine einfach unverwüstliche Distro, die läuft und läuft. Dann haben wir so ein bisschen abkommend von Debian Ubuntu, das ist auch eine sehr bekannte Distribution. Und von Ubuntu kommend wieder Linux Mint, das ist eine inzwischen richtig stark vertretene Distro, die hat auch einen sehr guten Support, was auch bei Ubuntu der Fall ist. Debian, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht, aber ich denke bestimmt auch. Die sind sehr freundlich hier bei Linux Mint. Hier ein bisschen mehr so, ja, von oben herunter habe ich manchmal den Eindruck. Das ist aber mein Eindruck. Es gibt noch hier OpenSUSE, das ist das, was ich gerade selbst nutze. SUSE ist eine, wie sagt man, da zahlt man Geld fürs Betriebssystem, aber OpenSUSE ist ein, ja, ein Bereich von SUSE, wo im Prinzip die freie Software angeboten wird. OpenSUSE hat zwei Forks, dazu später mehr. Fork ist dann übrigens eine Abgabelung oder ein Abzweig. Okay, wir gehen weiter. Hier das Jahr 2008, das ist ein Screenshot meines damaligen Ubuntu 8.0. Den habe ich natürlich nicht 2008 erstellt. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal einen Vortrag halte, sondern das habe ich in einer virtuellen Maschine gemacht, in einer virtuellen Maschine, die auf meinem Rechner läuft. Und ich konnte glücklicherweise noch eine ISO von 2008 finden. Habe hier ein paar Fenster aufgemacht, um es mal zu veranschaulichen. Man sieht, es ist intuitiv. Ich habe zwar die Taskleiste oben von Ubuntu standardmäßig so angebracht, platziert. was bei Windows ja normalerweise unten ist. Aber im Großen und Ganzen, es gibt einen Dateimanager, wir haben hier eine Softwareverwaltung, die übrigens viel einfacher ist und sicherer. Wir haben, wenn ich auf einen der Reiter gehe, verschiedene Untermenüs und ich kann mich dann hier, wenn ich nochmal draufklicke, in weitere Untermenüs reinbringen und kann eben gewisse Einstellungen vornehmen. Also es ist intuitiv, es ist einfach und für jeden Laien kein Problem, sowohl damals als auch heute. Ich habe aber nach wie vor meinen XP-Rechner hauptsächlich genutzt, aber immerhin schon geschnuppert. 3 Jahre später nahm ich dann Ubuntu Unity, also Ubuntu ist Ubuntu Nummer 11, kann man sagen, das war 2011. 04 bedeutet, es ist April und das waren dann immer mit der 04er Version, waren immer Long Time Supported, also LTS-Versionen, langzeitunterstützte Versionen. Die haben dann über 3 Jahre Software-Updates bekommen und dann kam die nächste Version raus, spätestens. Es gab auch schon früher neuere, zum Beispiel Ubuntu 12 gab es auch. Ubuntu 12 lief dann eben auch wieder 3 Jahre, meines Wissens. Dieser Desktop hat mir leider gar nicht gefallen. Es war dieses Kachel-Design und dann habe ich mich da gleich wieder verabschiedet und bin wieder zurück zu Windows. Ich war ja immer noch fest bei Windows, aber oh Schreck. Mein XP war ja eigentlich am Ende seiner Softwareaktualisierung möglich, also es war ausgelaufen und dann habe ich ja Windows Vista oder Windows 7 hatte ich noch nie, ich habe dann gleich übersprungen und bin direkt zu Windows 8 gegangen und wie gesagt, oh Schreck, die hatten auch einen Desktop mit Kacheln angefangen und das hat mich dann nochmals abgeschreckt und ich bin zurück und habe recht intensiv gesucht, was gibt es denn bei Linux noch so und fand den KDE Desktop. Übrigens haben Ubuntu und Windows das eigentlich eingeführt, weil sie den Markt von Android und von Apple, die ja bei den Smartphones sehr gut vertreten sind, einfach auch erobern wollten, haben aber beide einen riesen Flop erlebt. Es gibt im Prinzip heute keine Windows oder Ubuntu Smartphones mehr. Das hat sich also überhaupt nicht durchgesetzt, was eigentlich eine tolle Sache gewesen wäre. Gut, dadurch, dass ich jetzt wieder zurückging zu Linux, entdeckte ich immer mehr die Vorteile, die Vorzüge von Linux. Benutzte jetzt die Version von Ubuntu 14.4, aber mit einem KDE-Desktop, deswegen heißt sie auch nicht Ubuntu, sondern Kubuntu. So wird das bei Ubuntu gehandhabt. Sehr intuitiv, sehr einfach, noch einfacher wie unter Windows 8, unter Linux 8 meine ich, Ubuntu 8 und ich habe dann gemerkt, KDE ist der Desktop, den ich gerne benutze. Habe dann später auf Linux Mint gewechselt, das war wieder 3 Jahre später, weil die eben sehr, ja, ein sehr gutes deutsches Forum hatten und das mich einfach angesprochen hat. Die haben auch den KDE Desktop angeboten. Was man hier sieht, ist ein Dateimanager, auch wieder in einer virtuellen Maschine aufgenommen. Der ist zweispaltig. Unter der Desktop-Oberfläche KDE ist das der Standard-Dateimanager, nämlich der heißt Dolphin und hat eben diese Funktion, dass man auch 2 Fenster aufmachen kann mit einem Programm und noch viele, viele andere Goodies oder tolle Eigenschaften. Hier sieht man, klickt man auf diesen Programmstarter unten, das ist dieses Icon, nur viel kleiner, dann öffnen sich die Favoriten standardmäßig, da könnte man welche hinzufügen oder entfernen. Würde ich hier drauf klicken, hätte ich verschiedene Programme, also Anwendungskategorien, zum Beispiel Büro oder Internet oder Spiele und dahinter wieder versteckt weitere Anwendungen. Hier ist der Ausschaltbutton, da kann ich mich dann abmelden oder einen zweiten Benutzer anmelden und zwischen hin und her switchen oder auch in Ruhezustand übergehen. Gut, leider wurde der KDE Desktop in der Version ab Version Linux Mint 19 nicht mehr unterstützt. Die haben wahrscheinlich keine Manpower mehr gehabt, weil die haben ja 5 Desktops am Laufen gehabt damals. Und dann bin ich wieder weg von Linux Mint und zurück zu Kubuntu. 18 war das dann eine kurze Zeit. Habe aber gemerkt, dass dieser KDE Desktop unter Kubuntu, weil es ja eigentlich ein Ubuntu ist, irgendwie ein bisschen lieblos drüber gestülpt war und nicht ganz aktuell mit dem Dolphin und so und war nie so richtig zufrieden, obwohl es mein Lieblingsdesktop war. Hab dann schließlich auf OpenSUSE gewechselt, wo ich auch heute noch bin. Hier haben wir einen Screenshot Wie man sieht, habe ich zwei Bildschirme. Das hier ist mein Hauptbildschirm, das hier ist mein zweiter Bildschirm. Den habe ich senkrecht gestellt, einfach erstens, weil es möglich ist. Ich kann ihn nämlich drehen. Zweitens, weil ja viele Textdokumente hochkant gemacht werden, also erstellt werden, und dann hat man weniger Scrollarbeit und eine bessere Schriftgröße bei einer vollen Breite. Wir sehen hier zwei Mini-Programme. Das ist bei KDE sowas Typisches, da kann man viele Mini-Programme hinzufügen. Hier ist eine Netzwerkgeschwindigkeit, da wird der Up- und Download angezeigt der Internetverbindung. Hier sehen wir ein Mini-Programm, das einerseits Datum und Uhrzeit anzeigt und die Temperatur meiner Cores, meiner beiden Kerne. Ich sehe weiterhin die Auslastung meiner vier CPUs. Ich sehe die Auslastung meiner RAM-Speicher, meines RAM-Speichers. So. Hier ist das Mail-Programm gerade geöffnet. Dann haben wir hier eine standardmäßig vorinstallierte Taskleiste. Das sind hier so eine Art Favoriten, kann man sagen. Die sind einfach mal hier abgelegt, bis auf dieses Programm. Das habe ich zusätzlich gestartet. Hier habe ich schon Änderungen vorgenommen, hier auch, was hier besonders ist, ich habe mir noch häufig verwendete Programme an zwei weitere Taskleisten geheftet. Also ich habe diese und diese Taskleiste erstellt. Das kann man unter KDE sehr einfach machen, auch mit verschiedenen Optionen. Die kann man dann auch verschwinden lassen oder durch Vollbild geöffnete Programme überblenden lassen oder auch so machen, dass ein Vollbildprogramm immer innerhalb dieser Taskleisten wäre. Da gibt es eben Möglichkeiten. Und ja, habe einfach häufig verwendete Programme abgelegt. Hier auch nochmal systemrelevante Programme, die ich manchmal brauche, um das System zu konfigurieren. Hier ein paar Spiele. Das ist nur ein Beispiel. Kann man machen, wie man will. Man könnte auch diese Icons, das sind ja eigentlich Verknüpfungen zu den Programmen, die ich hier unter diesem Starter finden würde. Die könnte man natürlich auch auf dem Desktop anordnen. Aber da KDE, wahrscheinlich auch die anderen Distros, die Möglichkeit haben, täglich neue Bilder aus dem Internet als Hintergrundbild zu präsentieren. Da sind Bilder von der NASA dabei, vom Weltraum, Hubble-Teleskop und solche Dinge, von Flickr, von National Geographic, also richtig tolle Bilder, habe ich meinen Desktop bewusst freigelassen. Okay. Dann noch was zu OpenSUSE. Ich habe es ja schon erwähnt, es gibt ein SUSE, das war früher mal eine deutsche GmbH, die aber, glaube ich, auch Mutterfirma in der USA hatte. Und inzwischen ist sie wieder international, also es gibt da jetzt keine spezielle GmbH mehr. SUSE ist kommerziell, bietet Software an für Industrie, für Firmen, für Ämter. Und ist aber vom Programmpaket relativ konversativ. Also da sind sie nicht auf dem allerneuesten Stand, dafür sehr stabil, was ja für eine Firma das Wichtigste ist, mit langem Support. Und wir, die jetzt OpenSUSE benutzen, entweder den Tumbleweed, das ist ein Rolling Release, wie bei Windows 10. Also einmal installiert, wird es immer nur noch aktualisiert, aber nicht mehr verändert. Oder Leap 15.2 inzwischen, das wieder etwas konservativer ist, aber nicht so konservativ wie SUSE selbst. Da haben wir eben hier die allerneuesten Programme, manchmal auch kleinere Bugs, dass vielleicht mal Menüführung für ein paar Tage in Deutsch nicht mehr erscheint, sondern in Englisch. Das Leap ist dafür ein bisschen stabiler, aber hat auch sehr neue Software. Und diese beiden testen eigentlich als Versuchskaninchen, wenn man es böse sagen will, für die für die Bezahlkunden das System aus. Ich finde es aber eine tolle Lösung, weil wir profitieren von der geballten, von dem Know-how, von den Entwicklern, die hier bezahlt werden. Und andererseits haben die wieder einen Vorteil, dass sie Feedback bekommen von den Nutzern, ob da was klappt oder eben nicht. Finde ich einen guten Deal. Okay. Hier gibt es Grundlegendes zu freier Software, denn das Betriebssystem Linux ist ja eigentlich nur ein Programmcode, der einen Rechner, nachdem BIOS ihn gestartet hat, anbietet, Programme zu nutzen und zu verwalten. Und diese Programme müssen ja erstmal geschrieben werden, OpenSUSE und auch andere Linux-Distributionen, also eigentlich alle Linux-Distributionen, benutzen eigentlich grundsätzlich nur freie Software. Frei bedeutet im Sinne von nicht unbedingt kostenlos, sondern im Sinne von, dass jeder den Quellcode einsehen kann. Und das heißt, dass Leute, die vielleicht an einem ähnlichen Projekt arbeiten oder Freizeit haben und sich für sowas interessieren, den Quellcode einsehen können und Verbesserungen vornehmen können. Das heißt, wenn einer ein Programm schreibt und es gibt einen Fehler oder man könnte etwas verbessern, dann wird das sehr schnell weiterentwickelt. Das ist also eine nicht zu unterschätzender Vorteil. So tun sich auch Entwickler und Benutzer, wie schon bei OpenSUSE und SUSE beschrieben vorher, eigentlich in Abhängigkeit begeben. Das Gute ist, die Benutzer bringen ein Feedback und der Entwickler profitieren wieder von tollen Programmen, die der Entwickler schreibt. Wir haben hier freie Inhalte, da gibt es also verschiedene Dinge. Es gibt Standards, damit möglichst alle Programme auf egal welcher Plattform funktionieren. Wir haben dann die Binärprogramme, wie zum Beispiel den Audacity, dieses Audioaufnahmeprogramm, wo man auch editieren kann, den Firefox, den Blender, den GIMP. Das sind alles Programme, die sind freie Software, kosten kein Geld, werden sehr gut weiterentwickelt und unterstützt LibreOffice-Paket hier und werden dann in Distributionen überführt. Das heißt, einer, der eine Distribution erstellen will, sucht sich die Software zusammen, die er für wichtig hält. Vielleicht möchte er für Schüler oder für Studierende spezielle Lernsoftware und Simulationen bereitstellen für Physik, Chemie, Mathematik und solche Dinge. Vielleicht möchte er für Blinde oder Sehbehinderte eine Braille-Tastatur integrieren oder andere Hilfsmittel. Zum Beispiel ist bei OpenSUSE, vermutlich auch bei anderen Distros, schon eine Lupe integriert, mit der man wirklich ganz knallhart ranzoomen kann und es wird aufs Riesige vergrößert. Das ist also eine tolle Sache. Okay. Wichtig ist auch, diese freie Software darf also wirklich nach Belieben verändert, ja sogar kommerziell vermarktet werden. Jedoch muss der Quellcode stets offengelegt bleiben. Was noch wichtig ist, ich habe nach meiner Entscheidung, dass ich wirklich jetzt zu Linux wechsle, festgestellt, dass ich auch unter Windows schon eigentlich nur freie Software verwendet habe. Also bis auf das Betriebssystem Windows, bis auf zwei Spiele, die ich gekauft hatte und bis auf den Dateimanager, den ich auch durch freie Software hätte ersetzen können, habe ich keine kommerzielle Software benutzt und Windows bietet sowieso kaum welche an. Er hat nämlich eigentlich nur sein Office-Paket und natürlich die Betriebssysteme. Mehr wüsste ich jetzt gar nicht. Okay. Freie Software, kurz vorgestellt, der Internetbrowser Firefox. Es gibt auch noch viele andere Browser, die leichtgewichtiger sind und angeblich vielleicht auch sicherer oder weniger gesprächig. Ich kann das nicht beurteilen. Ich nutze schon immer den Firefox. Für ihn gibt es auch eine Abspaltung für Android, den nennt sich dann Fennec. Man kann ihn gut konfigurieren, man kann ihn sicher konfigurieren, nach meiner Meinung. Man hat die Möglichkeit, Passwörter und Zugangsdaten über einen Passwortmanager zu sichern und zu verwalten. Er läuft unter Windows und unter Linux. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, Content zu synchronisieren, also zum Beispiel Tablet oder Smartphones oder auch den PC oder Notebook miteinander zu synchronisieren. Nicht unbedingt, dass alle Daten, die ich nach einer Synchronisierungsanmeldung auf Firefox habe, auf allen Geräten zu sehen sind. Das kann man nämlich auch ändern. Zum Beispiel kann ich sagen, ich möchte meine Passwörter nicht auf meinem Handy haben oder ich möchte nicht alle geöffneten Tabs, die ich auf dem PC offen habe, automatisch auch auf meinem Tablet haben. Das kann man also einstellen. Okay. Wir haben hier auch aus dem Hause Mozilla den Mail Client Thunderbird. Er ist ebenfalls mit einem Passwortmanager versehen. Das bedeutet auch, so also ein Klient, also ein Mail-Diener, dem kann ich die Adressen verschiedener E-Mail-Anbieter eingeben, auch natürlich verschieden viele Adressen von dem jeweiligen Anbieter, gebe einmal meinen Account ein, also meine E-Mail-Adresse und das dazugehörige Passwort In der Regel werden die Kontoeinstellungen, die der Anbieter mir gibt, also zum Beispiel Telekom oder 1&1 oder web.de, wie die alle heißen, werden in der Regel automatisch übernommen. Standardmäßig wäre IMAP der Fall, man kann aber auch auf POP gehen. Und dann sind die hier gespeichert. Ich kann also mit einem Programm bei verschiedenen E-Mail-Adressen und E-Mail-Anbietern meine E-Mails lesen oder bearbeiten. Wenn ich dieses Passwort, dieses sogenannte Hauptpasswort scharf mache, also den Passwortmanager aktiviere, dann wird beim Start von Thunderbird ein Hauptpasswort abgefragt. Das muss ich mir natürlich merken und das sollte auch sicher sein. Und dann erst kann ich oder jemand anders meine Mails lesen und bearbeiten. Das gleiche ist bei Firefox der Fall, wenn ich im Internet browse und ich gehe auf eine Seite, wo ein Passwort verlangt wird und ich es natürlich schon einmal hinterlegt habe und mit dem Hauptpasswortmanager gesichert habe, dann poppt ein Fenster auf, ich gebe mein Hauptpasswort ein und alle anderen Daten werden übernommen. Nachdem ich den Firefox geschlossen habe und erneut öffne, ist es nicht mehr möglich, dann muss ich wieder erneut das Hauptpasswort eingeben. Übrigens hat Linux generell Passwortmanager von Haus aus an Bord. Man kann also im Prinzip jedes Programm durch ein Hauptpasswort sichern, sodass man, sobald man angemeldet ist auf dem Rechner, trotzdem für jedes Programm oder für beliebig auszuwählende Programme ein Passwort hinterlegen kann. Außerdem ist es bei Linux so, dass jede Veränderung am System, also ein Hinzufügen von Software, ein Deinstallieren von Software, würde eine Passwortabfrage bedingen und erst dann wird das freigegeben. Also ein zusätzlicher Sicherheitsmechanismus, um Viren und Schadprogramme vom System fernzuhalten. Thunderbird wurde vor einigen Jahren von der Mutter Mozilla abgekoppelt, ist aber immer noch aktuell und wird ständig weiterentwickelt. Wir haben hier das LibreOffice. Das ist ein Pendant, kann man sagen, zum Microsoft Office, natürlich auch kostenlos. Er hat, wie man hier sieht, verschiedene Programmunterpunkte, nämlich den Writer, das ist für Textdokumente, den Calc für Tabellendokumente, Impress für Präsentationen und so weiter und so fort. Mit diesem Impress ist übrigens diese Präsentation erstellt worden. Der Unterschied ist, dass es ein freies Programm ist, hat es ein anderes Dateiformat. Also zum Beispiel ein Textdokument heißt nicht mehr wie bei Windows Doc oder DocX, wenn es ein geschütztes Dokument wäre, sondern es heißt ODT. Ich vermute, es bedeutet offenes Dokument Text. Also Open Document Text vermutlich wird das bedeuten. Soweit ich weiß, aus dem Kopf ist ein Tabellendokument ein ODC, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Diese Dokumente werden natürlich unter diesen Formaten abgespeichert, aber man kann sie ebenso gut abspeichern unter den Windows-Formaten und kann sogar, wenn man weiß, was der andere für ein Office-Paket benutzt, Office 2000 oder Office 1998 oder was es alles gibt inzwischen, dann kann man auch unter diesen Formaten speichern, sodass der Microsoft-Benutzer trotzdem meine Dokumente lesen und bearbeiten kann. Da es aber verschiedene Schriftbilder gibt, oder Schriftarten, kann es sein, dass nach einem Speichern in den Microsoft-Formaten eventuell der Benutzer Zeilenumbrüche vielleicht anders sieht oder Bilder, Grafiken ein bisschen verschoben sind. Das habe ich schon gehört, selber noch nicht festgestellt. Das soll angeblich sein können. Es gibt auch ein Pendant zu diesem LibreOffice, der ältere OpenOffice, der ist auch nicht schlecht, ist eigentlich die gleiche Software dahinter, der gleiche Programmierungscode, aber die sind nicht so gut ausgestattet mit Entwicklern und das System von LibreOffice ist deutlich auf einem deutlich besseren aktuellen Stand, hat viel mehr Updates und Features und kommt auch besser mit diesem Problem der Formatierungen hier zurecht. Wir haben unter dem KDE Desktop, also da gibt es natürlich auch bei anderen Linuxen, haben wir standardmäßig den Dollfield-Dateimanager. Der ist ziemlich mächtig und dabei auch einfach. Man könnte vielleicht so sagen, ein bisschen wie der Midnight Commander. Der war ein Klon, glaube ich, vom Norton Commander, aber er ist halt grafisch für einen verwöhnten Windows-Benutzer wie ich besser dargestellt. Standardmäßig startet er mit nur einem einzigen Fenster. Man kann mit einem Shortcut, nämlich F3, ein zweites Fenster hinzufügen. Und wenn man einen Shortcut F4 tätigt, dann hat man auch noch die Konsole zu dem aktiven Fenster. Das kann gerade für Leute wie mich, die mit der Konsole erst lernen anzufangen, sieht man schon ein bisschen, wie die Befehle hier lauten. Wenn ich jetzt also hier grafisch, ohne die Konsole eingeblendet zu haben, in das Home-Verzeichnis wechsle, also das ist das Heimatverzeichnis des Benutzers, der Benutzer heißt LookVS, und gehe dann in den Ordner Bilder, habe dann hier diese Bilddatei tumbleweed-jungfräulich.png enthalten, dann sieht man, was die Konsole gemacht hat. Das ist nämlich das, was immer hinter der Oberfläche der grafischen passiert, nämlich CD, das heißt Change Directory, Leerzeichen / Home. Er ist also in den Ordner, also Change Directory heißt Änderes Verzeichnis. Er ging also vom, egal welchen Pfad, ging er in das Home-Verzeichnis, von dort aus in das Verzeichnis des Benutzers und dort in das Verzeichnis der Bilder. Und wenn ich dann LL oder ich könnte auch LS-L eingeben, dann sieht er, hier ist diese Datei. Mehr hat er nicht gefunden, mehr ist auch nicht drin. So funktioniert das, kann man sich mal ein bisschen vor Augen halten. Standardmäßig hat der Dolphin drei Dateispalten mit Informationen, Name, Größe geändert. Man kann aber mit wenigen Mausklicks dauerhaft weitere hinzufügen, zum Beispiel hier Typ, also was für ein Typ habe ich denn hier? Ist das eine Exe, nämlich eine Windows-Datei? Ist das eine Systemdatei, was weiß ich alles? Ist das eine Bilddatei und was für eine? Man kann Berechtigungen anzeigen lassen. Das wird in einem anderen Video von jemand aus einem anderen Look übrigens sehr gut beschrieben. Und man kann sich den Eigentümer anzeigen lassen und die Benutzergruppe, denn das ist für die Rechtevergabe unter Linux manchmal wichtig, dass Rechte reglementiert werden. Wenn man in der Gruppe Users ist, dann kann man, auch wenn man nicht der Benutzer LookVS ist, sondern vielleicht ein anderer, könnte man auch auf diese Dateien zugreifen, die in der Gruppe Users sind. Der Root kann alles. Ja, man könnte auch hier eine FTP-Verbindung eingeben, besser noch eine SFTP, denn die ist sicher. Käme dann direkt auf Daten des eigenen Servers, wenn man einen betreibt, und könnte die hier mit dem lokalen Rechner hin und her schieben. Man braucht also keinen FTP-Client unbedingt. Im Gegenteil, das wäre sogar sicherer hier. Man kann Dateien, hier zum Beispiel habe ich einen Ordner in den Bereich Orte reingelegt. Also ich habe einen Ordner als Testordner erstellt und einfach gesagt, du kommst jetzt hier rein, du wirst hier verankert. Man kann sogar ein Icon diesem Ordner hinzufügen. Man könnte auch natürlich Orte oder vielmehr Ordner aus den Orten entfernen. Das sind eigentlich nur Links hier, also Verknüpfungen. Man könnte diesen SFTP-Server auch in die Netzwerke legen. Der würde automatisch angezeigt, wenn ich ihn anlege. Muss natürlich einmalig die Verbindungsdaten eingeben. Hier kann man zuletzt geöffnete Dateien sehen oder auf zuletzt geöffnete Orte, also von hier. Ich kann also generell häufig genutzte Ordner, muss ich nicht jedes Mal den ganzen Pfad hier eingeben oder durchklicken. Ich kann sie einfach kontinuierlich hier verankern, kann ihnen eben noch Bildchen, Icons hinterlegen, dass ich vielleicht schneller finde, weil das kann ja durchaus mehr werden hier. Hier gibt es nochmal eine grobe Übersicht, wie auch in Windows, Dokumente, Bilder, Audio, Videos. Hier werden Festplatten angezeigt, egal ob sie intern oder extern sind. Man würde auch ein Handy, das ich hier anschließe, sehen. Und man sieht natürlich auch DVDs oder CDs. Ja, das war's mal. Der ist also sehr mächtig, der Dolphin. Sehr zu empfehlen. Hier haben wir die Konsole. Man nennt sie auch Terminal. Und mal eine kurze Erklärung. Also man kann prinzipiell mit der Konsole, die ja textbasiert arbeitet, also Befehle und Abfragen per Text macht. Man kann mit ihr grundsätzlich alles machen, was grafisch geht. Eigentlich sogar in der Regel mehr. Denn für alles, was die Konsole macht, musste jemand erst eine grafische Umgebung schaffen. Und man sieht jetzt hier zum Beispiel, das hier ist der sogenannte Prompt. Der besteht aus dem Namen des Benutzers, @localhost, das ist der Rechner in der virtuellen Maschine, die ich erstellt habe. Ein Doppelpunkt mit einer sogenannten Tilde, diese wellenförmige Linie, und dann eine dreieckige geschlossene Klammer. Das ist also der sogenannte Prompt und an der Tilde und der dreieckigen Klammer erkennen wir, wir sind kein Administrator. Das hier dagegen mit dem Raute-Zeichen, das ist ein Administrator. Dazu später mehr. Ich gebe hier einfach mal einen Befehl ein, kleingeschrieben INXI, Leerzeichen minus groß F klein Z und schon habe ich eine Systemabfrage über Hard- und Software. Ich sehe hier zum Beispiel, dass ich OpenSUSE Tumbleweed vom 17.04.2021 installiert habe. Das ist ja das Rolling Release, das heißt, es hat immer wieder mal ein neueres Datum. Ich sehe, dass ich hier einen Kernel, also den Kern des Programmcodes in der Version 5.11.12-1 habe, Default, und sehe hier, weil ich hier eine Abfrage gemacht habe, die erkläre ich gleich noch, dass es ein neues Paket gibt für den Kernel, nämlich den Kernel Default 5.11.15.1.2. Ja, so. Das war also nur ein einziger Befehl, der ist innerhalb von 2 Sekunden oder einer Sekunde eingetippt und schon habe ich eine komplette, sehr genaue Ausgabe, die zwar grafisch nicht sonderlich schön aufgearbeitet ist, aber vermutlich informativer ist und schneller abgefragt werden konnte. Ansonsten hätte ich hier klicken müssen auf den Starter, hätte auf System gehen müssen, hätte das richtige Unterprogramm suchen müssen, hätte dann nochmal geklickt und dann hätte ich vielleicht alle diese Daten auch auf einen Schlag gesehen, wahrscheinlich weniger. Hier sehen wir, dass ich eben immer noch dieser normale Benutzer bin, ohne Administratorrechte, eben erkennbar an der Tilde und der Klammer der geschlossenen. Ich gebe einen den Befehl sudo su, oder eigentlich sudo bedeutet, ich mache, habe hier jetzt Administratorrechte und gebe den Befehl einen su für Superuser. Jetzt kommt eine Passwortaufforderung. Hier gebe ich das Passwort ein, das wird aber nicht gesehen, also man sieht es nicht, was man tippt. Das ist absichtlich so. Dann sieht man, jetzt ist der ehemalige LookVS at localhost, ist jetzt zum localhost Doppelpunkt in dem Verzeichnis geworden, nämlich home look. Er ist jetzt rot, erkennbar daran, dass es rot und vor allen Dingen, dass hier eine Raute steht. Dann gebe ich Zypper ein, das ist ein Paketmanager für die Programme. Und danach Leerzeichen up für Update und jetzt fragt er ab und stellt fest, es gibt 3 neue Pakete, die könnten jetzt installiert werden oder werden installiert, natürlich vorausgesetzt, ich erlaube es. Und das sind eben die schon erwähnten. Und weiter unten, das sieht man jetzt hier nicht, würde eine Abfrage kommen, ja, nein oder eventuell erweiterte Optionen und dann bestätige ich mit J, drücke Enter und das läuft durch. Mit einer genauen Angabe, welches Paket gerade runtergeladen wird, wie groß es ist, wie viel Prozent schon erfolgt sind, wie lange es gebraucht hat und später, welches Paket es gerade installiert wird, wo schon heruntergeladen wurde. Das ist also dann sehr informativ, wenn mal irgendwelche Probleme auftreten. So, wir gehen weiter. Da geht es noch ein bisschen tiefer, später mit der Konsole. Hier haben wir nochmal zwei von vielen möglichen Media Players. Der VLC ist bei OpenSUSE vorinstalliert, gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut, ist mir aber unter Windows schon in Benutzung gewesen. Daher aus Gewohnheit nutze ich ihn auch noch, aber ich bevorzuge inzwischen den noch nicht vorinstallierten, aber in den Paketen enthaltenen NPV Player. Der ist sehr simpel gestrickt. Man zieht einfach eine Datei oder eine Internetadresse hier rein. Und schon läuft das Video, ich glaube sogar im Vollbild, standardmäßig an. Geht man mit der Maus nach unten, poppt eine Zeitleiste auf. Man kann mit dem Scrollrad vor oder zurück oder natürlich auch mit den Pfeiltasten oder der Maus gehalten vor oder zurück gehen auf den Pfeilen. Man kann, wenn man den Lautsprecher, der glaube ich in dem Bereich ist, anklickt, den Scrollrad leise und laut stellen. Man kann den Vollbildmodus verlassen. Und mehr braucht es eigentlich nicht, um ein Video abzuspielen. Okay, dann haben wir den Bluefish. Das ist ein leistungsfähiger Editor. Ich habe das hier mit DeepL.com übersetzt. Das ist ein sehr guter Übersetzer, besser wie der Google. Also der Bluefish ist ein leistungsfähiger Editor, der sich an Programmierer und Webentwickler umwickelt sie mit vielen Optionen zum Schreiben von Webseiten, Skripten und Programmiercode. Das ist natürlich Open Source. Und Ja, Mann, ich habe also eine Homepage geschrieben, ursprünglich unter Windows mit einem What You See is What You Get Editor. Das heißt, man arbeitet grafisch, wie man es in Word oder einer Textverarbeitung gewohnt ist und hat dann nachher im Hintergrund etwas erstellt, das man gar nicht versteht, nämlich den HTML-Code und hat dann eine Ausgabe mit Bildern und ja, Spalten, Tabellen etc. Dann bin ich ja zu Linux und habe gemerkt, erstens mal, das Programm lief nicht unter Linux, das ich verwendet habe. Zweitens war die Website eigentlich völlig veraltet, denn inzwischen waren die Smartphones so aktuell, dass also überwiegend die Leute mit Smartphones ins Internet gehen. Und dann muss natürlich auch eine andere Darstellung der Webseite her. Und das war bei mir ursprünglich nicht gegeben. Ich habe zum Glück einen guten Freund, der hat IT studiert und arbeitet auch in diesem Bereich und programmiert manchmal auch ein bisschen HTML und hat mir dann grundlegend und sehr viel geholfen, dass ich erstmal eine Art Masterseite hatte und von der dann immer weiter abgucken konnte. Also die ganze Struktur nach unten im Alten Testament und dann ins erste Buch Mose und von da aus wird die Kapitelauswahl. Und noch eine Info dazu habe ich also mit ihm oder vielmehr eher mit mir einmal gemacht. Und dann konnte ich einigermaßen alleine den Rest der Homepage erstellen. Sehr interessant ist eben, dieser Editor hilft bei der Texterstellung, denn da gibt es dann schon Konventionen und auch hilfreiche Formatierungen, dass man einfach den Überblick behält, farblich und auch mit Einrückungen. Und er vervollständigt dann zum Beispiel eine geöffnete Klammer und solche Dinge macht einen Editor. Man kann auch CSS programmieren oder schreiben damit. Hier haben wir eine Taste, Vorschau im Browser, das sieht man noch im Screenshot. Und dann habe ich eben diese Vorschau, wie man sieht, File, Doppelpunkt, slash, 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 Home, slash, Holger, Dokumente. Man sieht also, das ist eine lokale Datei, die im Internet nicht sichtbar ist, aber für mich auf meinem lokalen Browser schon. Dann sehe ich die Darstellung meiner Homepage, ob die korrekt ist. Ich kann, wenn ich die richtig verlinke, auch die ganzen Links durchklicken, ob die funktionieren, ob die ins Leere führen oder nicht. Ist also eine tolle Sache, so ein Editor. Der Bluefish läuft unter Linux, unter Windows und Mac OS X. Man muss ihn allerdings unter OpenSUSE über die Konsole installieren, dazu später mehr. Der Paketname wäre in diesem Fall Bluefish. Wir gehen weiter. Wir haben nochmal freie Software für Videoaufnahmen, auch da gibt es verschiedene. Der Simple Screen Recorder ist richtig toll, den habe ich im Internet ganz flüchtig gelesen. Einfach einer aus Frust gemacht, weil er unter Linux nichts gefunden hat, wo das gut kann. Das Ding ist super einfach zu handhaben. Vier Klicks und die Aufnahme startet. Die sinnvollen Konfigurationen sind alle schon voreingerichtet. Man kann sie natürlich sehr stark abwandeln. Muss natürlich dann auch wissen, was man tut. Ja, Anwendung läuft meines Wissens nicht unter Windows, obwohl ich im Windows Store genau das gleiche gefunden habe vom Namen, allerdings mit einem Leerzeichen dazwischen. Zwischen Simple und Screen und Recorder sind Leerzeichen, ist aber ein vollkommen anderes Tool. Okay, auch dieser Vortrag hier läuft mit dem Simple Screen Recorder. Also ich habe eine Präsentation gestartet und meinen Text, den ich jetzt rede, und die Menüführung in der Präsentation wird aufgenommen mit diesem Simple Screen Recorder. Wir gehen weiter. Wir haben hier den Audacity. Ich spreche ihn falsch aus, leider aus Gewohnheit. Auf der Wikipedia-Seite gibt es ein Audio-Tool, eine Audioaufnahme, da wird es richtig ausgesprochen. Also wer es lernen will, bitte richtig lernen. Ich habe es schon falsch drauf. Ich habe eben, wie gesagt, diese Audiobibel eingelesen. Das heißt, ich habe eine Übersetzung genommen, die Texte zu Audio eingelesen, dann gespeichert. Und das kann man natürlich auch mit Liedern machen. Ich singe auch und spiele Gitarre. Da kann man dann mit der entsprechenden Soundkarte kann man eine Spur aufnehmen für Gesang, eine Spur für die Gitarre. Man kann natürlich auch noch weitere Spuren mit Instrumenten oder anderen Stimmen aufnehmen, kann diese übereinander legen, kann sie mischen, kann sie auf Mono oder Stereo links oder rechts mehr einstellen, kann Rauschen und solche Dinge rausnehmen. Wobei natürlich mit einer guten Soundkarte und Mikrofon das Rauschen eigentlich schon mehr oder weniger ganz wegfällt. Ja, also es ist ein sehr mächtiges Tool, obwohl sehr einfach zu bedienen. Ich selber bin kein Tontechniker oder auch nicht sonderlich gebildet bezüglich Audio, aber man kann hier fast alles machen. Es gibt natürlich auch bessere Tools noch, zum Teil kostenpflichtig, aber für einen normalen Menschen reicht das hier vollkommen aus. Okay. Wenn ihr es gehört habt, ich weiß nicht, wie gut mein Mikrofon ist, dann hat mein Magen gerade geknurrt. So, ein wichtiger Punkt, die Software und Paketverwaltung unter Linux. Versucht das nochmal kurz zu erklären. Es gibt also jeweils, was für eine Distribution man benutzt, im Prinzip immer das Gleiche. Eine Distribution erstellt sich eben einen Pool, es sammelt sich Software, von der sie glaubt, dass sie für diese Distribution sinnvoll und notwendig ist und stimmt dann ab. Es gibt nämlich für diese Software, also für diese freie Software, zum Teil verschiedene Möglichkeiten unter verschiedenen Programmformaten sie zu speichern. Kann man vielleicht vergleichen wie mit diesem Textdokument unter LibreOffice und Microsoft Word. Und das tut zum Beispiel OpenSUSE gut handeln. Die können, glaube ich, die anderen Pakete auch lesen, was nicht bei jeder Distro der Fall ist. Also man muss für die Software, die man in seiner Distro erstellt, weil man ja einen eigenen Paketmanager benutzt oder eine nicht immer identische Paketverwaltung hat wie andere Distros, muss man also diese Softwareverwaltung schreiben. Man hat ungefähr 60.000 Anwendungen da drin und das Tolle ist, wenn man etwas installiert, dann erkennt diese Softwareverwaltung, was für Treiber, was für Zusatzprogramme, was für Abhängigkeiten erforderlich sind, damit das Programm läuft und lädt das alles selbstständig herunter. Das Deinstallieren ist eigentlich ähnlich, da wird auch alles selbstständig entfernt. Ganz wenige Sachen gibt es, die bleiben in einer Art Registry hängen, auch wie bei Windows. Wenn man das aber weiß, kann man das per textbasierter Konsole, kann man also per Befehl in der Konsole das dann wirklich sauber auf einen Schlag alles rauslöschen. Wir haben also vier Möglichkeiten. Das hier sind mal Screenshots dazu. Hier ist die vorinstallierte Softwareverwaltung für KDE generell. Also egal, was für eine Distro ich benutze. Das ist der KDE-Desktop. Das heißt Discover. Hier haben wir die von OpenSUSE und SUSE verwendete Sache. Die nennt sich JAST-Kontrollzentrum. JAST heißt, glaube ich, Yet Another Software, keine Ahnung, also auf Deutsch einfach eine andere Softwareverwaltung. Dann haben wir die Konsole, mit der geht es auf jedem Linux-System, nur ist da diese Angaben, die man macht, manchmal sind die ein bisschen verschieden, je nachdem, was für eine Distro oder was für ein Paketmanager ich benutze. Dann haben wir noch etwas, das nicht ganz zu vergleichen ist. Diese Softwareaktualisierungen, die in der Taskleiste aufpoppen, da gehen wir jetzt gleich mal drauf ein. Ja, wichtig wäre noch zu erwähnen, dass eben unter Windows sich die Software eigentlich von extern zusammengesucht werden muss, aus verschiedenen, oft nicht vertrauenswürdigen Quellen. Das Paket passiert dann eben mal, dass man auf einmal eine 1&1 Browser-Suchmaschine in seinem Firefox integriert hat, obwohl das nicht gewollt war. Man hat einfach vergessen, ein vorgemarkiertes Kästchen wieder abzuwählen. Oder man hat auf einmal eine andere, ganz andere Browserarbeitung noch drin oder was weiß ich. Also Schadsoftware kann natürlich auch reinkommen, Schnüffelprogramme. Das ist bei Linux nicht der Fall, denn es ist alles aus einem Pool und geprüft und vertrauenswürdig. Abgesehen davon sind diese Programme alle kostenlos. Gut, wir gehen weiter. Und erklären jetzt mal den Discover, den Entdecker sozusagen. Das ist ein grafisch betriebenes Programm, wie eigentlich jedes Programm auf einem Computer grafisch läuft, jedenfalls oberflächlich gesehen. Und wir haben jetzt hier schon mal vorgeschlagene Empfehlungen. Die sind auch bewertet worden. Wenn man draufklicken würde, wird man auch Text noch sehen, also was also die Leute geschrieben haben. Allerdings immer in der Sprache, die sie sprechen, also Englisch, Deutsch, Französisch, je nachdem. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf Anwendungen klicken würde, dann sehen wir das hier, Anwendungen, dann öffnen sich hier 11 Kategorien. Wenn ich da noch draufdrücken würde auf Büroprogramme, würde ich verschiedene sehen, zum Beispiel das hier, das Lynx. Ich würde natürlich auch LibreOffice sehen und andere Dinge. Also da gibt es dann noch eine große Zahl, also zum Teil eine wirklich riesige Zahl unter einer solchen Kategorie versteckt. Wenn ich es installieren wollte, klicke ich hier drauf, dann öffnet sich ein Pop-up, ich gebe mein Passwort ein, mit dem ich mich legitimiere und dann wird das runtergeladen und ist in den Paketquellen enthalten, also auf dem PC gespeichert und wird ab sofort auch immer mit Updates versorgt. Wir gehen mal weiter. Hier haben wir die JAS-Softwareverwaltung, also dieses Kontrollzentrum ist eigentlich hier, ja, das öffne ich zuerst, dann wähle ich aus Software installieren oder löschen und dann komme ich hier rein, bisschen klein geschrieben leider, gebe zum Beispiel ein Simple Screen für das Programm Simple Screen Recorder, das reicht aber schon und wenn ich dann auf Suchen drücke, sehe ich, aha, das ist schon installiert. Hier sehe ich auch noch, dass zwei weitere Dateien installiert werden könnten. Und ich muss mal mich nochmal erkundigen in meinem Verein, aber ich würde mal behaupten, das ist sinnvoll, das ist Debug-Info und Debug-Source. Wenn ich das mache, dann helfe ich dem Entwickler dieses Programms, dass er anonyme Daten von mir bekommt, wenn ich es nutze und eventuelle Bugs, falls sie vorhanden wären oder gewisse Statistiken, die vielleicht die Verbesserung des Programms dienen, dass er die dann einarbeiten kann. Da würde dann auch ich davon profitieren. Hier sehen wir noch verschiedene Reiter, Beschreibung, technische Daten könnte ich mir anschauen, Abhängigkeiten, Versionen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich nichts anderes wie der Discover, nur ist es ein bisschen mächtiger, dieses Werkzeug. Total integriert in OpenSUSE, also wirklich darauf zugeschnitten. Wenn ich mit der Maus wo drüber fahre, das sieht man hier natürlich nicht, dann würde ein Pop-up aufgehen, wo ich auch Hilfe erhalte oder Hinweise sehe. Es gibt normalerweise unten links auch noch ein Hilfefenster auf Deutsch. Und was aber gefährlich ist, man kann ja auch Dinge kaputt machen, wenn man nicht weiß, was man tut, weil man einfach viel mehr Möglichkeiten hat, etwas zu verändern. Gut, dann gehen wir weiter. Dann haben wir das, was jetzt aus dem Rahmen fällt, die Softwareaktualisierungen, die aufpoppen, automatisch aufpoppen, wenn installierte Software, also schon installierte Software aktualisiert wird oder wenn das Betriebssystem an sich aktualisiert wird. Dann habe ich eine Anzeige. Es poppt ein Fenster auf, es sind so und so viele neue Aktualisierungen verfügbar. Es geht dann nach einer Zeit von alleine weg und wird dann aber nachträglich angezeigt. Hier unten ist in der Taskleiste ein Icon, ein runder Kreis mit einem Pfeil nach oben. Nicht diese Pfeile von der Maus, vom Screenshot, das ist leider drüber gelegt, sondern ein Pfeil nach oben. Und wenn in diesem runden Icon am Rand unten noch ein blauer runde Icon erscheint, dann sehe ich auch nachdem dieses Pop-up verschwunden ist, dass hier Aktualisierungen sind. Ich klicke drauf und dann habe ich hier eine Auswahl, in der ich auch scrollen kann. Standardmäßig sind alle Pakete ausgewählt. Ich könnte jetzt auch welche deaktivieren, das heißt, sie würden nicht installiert werden. Dann aber muss ich schon wissen, was ich tue, denn das System weiß normal schon, was da jetzt richtig ist. Das ist eben der Unterschied. Windows bietet das nicht an. Ich könnte jetzt hier eingreifen und sagen, das möchte ich nicht haben. Das brauche ich nicht oder ich weiß, dass das noch nicht sicher ist oder ich vermute es einfach nur. Also kann man hier eingreifen in dieses System. Aber wie gesagt, dann sollte man auch wissen, was man tut. Okay, es geht weiter. Wir sind jetzt wieder bei der Konsole. Wir haben ja vorher schon mal kurz demonstriert, wie das geht. Hier haben wir also den Prompt ohne Administratorrechte, ich gebe jetzt sudo ein, werde damit zum Administrator und zwar für 15 Minuten, danach sind meine Rechte automatisch wieder weg. Gebe den Befehl zipper ein, das ist der Befehl für die Programmverwaltung, also das, was jetzt auf der Konsole läuft, ist der Pendant zu dem vorherig angeschauten JAST Softwareverwaltung. Das ist das gleiche, die Paketverwaltung, die Programmverwaltung. Und mit up würde ein Update abgefragt, also steht für Update diese Abkürzung. Sie werden geladen und wir sehen, es gibt keine auszuführenden Aktionen und erkennbar daran, dass hier wieder der Prompt steht, der hier oben schon war. Das heißt, diese Aktion der Paketsuche ist beendet. Man sieht, wenn man sich auskennt schon, dass ich vorher schon als sudo angemeldet war und zwar weniger als 15 Minuten vorher, denn hier unten wird ein Passwort abgefragt. Da war es länger als 15 Minuten her. Dann habe ich noch eine andere Abfrage gemacht. Ich muss mich nochmal schlau machen in der Look bei mir im Verein. Aber ich meine, das bedeutet, das D steht für Distribution. Das heißt, hier wird also nicht nur eine Softwareaktualisierung gemacht für installierte Programme, sondern jetzt auch für Systemprogramme, die also das Betriebssystem im Laufen halten. Und wenn ich das jetzt eingebe, dann fragt er nach dem Passwort, weil ich schon 15 Minuten lang draußen war. Ich gebe es ein, es ist unsichtbar beim Eingeben. Dann lädt er die Daten, er liest die installierten Pakete, er warnt mich, weil ich eine Distributionsaktualisierung mache. Das ist nicht der normale Fall. Und dann zeigt er mir in diesem Fall, dass es nichts zu installieren gibt, aber 10 Pakete sind veraltet und können, müssen nicht, aber können gelöscht werden, indem ich Speicherplatz weg. Und das bietet er mir an. Nochmal eine Zusammenfassung, 10 zu entfernte Pakete. Es werden so und so viele Megabyte freigegeben. Die Abfrage ja, nein, verbos heißt, dieses V heißt verbos und bedeutet so viel wie eine erweiterte Option, wo ich noch mehr einstellen könnte. Ich sage J, also ich drücke J auf der Tastatur und bestätige mit Enter und dann passiert das. Okay, wir gehen nochmal zur Konsole. Wir haben ja vorgesagt, wir könnten jetzt zum Beispiel den Bluefish installieren per Konsole, weil er in der normalen grafischen Verwaltung nicht sichtbar ist. Da findet man ihn nicht. Dann würde ich eingeben, ich bin im Prompt sichtlich immer noch ein normaler Benutzer. Ich gebe mein Sudo ein, damit ich für 15 Minuten ein Admin bin. Leerzeichen Zipper, um die Programmverwaltung zu benutzen. Und dann den Befehl nach einem Leerzeichen in, das steht für Installation. Und wenn ich jetzt Bluefish installieren würde, wollte, ich muss natürlich vorher wissen, wie der heißt, da gebe ich dann Bluef vielleicht ein, macht die Tab-Taste, um Auto zu vervollständigen. Wenn er nicht Bluefish heißen würde, würde er mir das zeigen. Es kann sein, er heißt Bluefish minus QT oder es gibt vielleicht ein zweites Programm, das man mit installieren muss. Hier jetzt haben wir am Beispiel Simple Screen Recorder. Der schreibt sich auch nicht so wie in der Software zu sehen mit großem S und großem R, sondern an einem Stück und zusammen. Es könnte auch sein, es schreibt sich mit Minus. Deswegen ist diese Autovervollständigung durch die Tab-Tastatur oft sinnvoll. Dann werde ich abgefragt nach dem Passwort für den Root, gebe es wieder unsichtbar ein. Dann wird mir angezeigt, er hat 2 neue Pakete, die man installieren muss. Also nicht nur dieses eine, das ich gedacht habe, sondern er sagt, er hat ein automatisch zu wählendes Paket einfach selbstständig hinzugefügt, nämlich eben dieses hier. Das braucht also dieser Simple Screen Recorder. Man kann sagen, das ist ist abhängig von diesem Paket hier. Und dann schlägt er noch vor, aber nur ein Vorschlag, macht es aber nicht automatisch rein, dass dieses gleiche Paket nochmal vorliegt in der 32-Bit-Version, also für alte PCs. Dann natürlich dieses ein neuer PC ist mit 64-Bit, brauche ich es nicht und werde es auch nicht anwählen. Dann gibt es nochmal eine Zusammenfassung. Wie wir sehen, auch alles in grün, weil es ist ja etwas Positives, das Negative, das Rote wird rot geschrieben. Hier haben wir also neue 2 Pakete, Downloadgröße, kein Cache und das ist dann der Platz, der belegt wird nach dem Installieren. Ich bestätige mit J, entere und dann läuft das durch. Wenn ich auf einer anderen Distro arbeite, kann es durchaus sein, dass diese Paketverwaltung Zyper nicht vorhanden ist, sondern eine andere. Bei Ubuntu und Linux Mint weiß ich es, das ist dann die apt-get. Das ist also der alternative Befehl, den man unter Ubuntu und unter Mint benötigt. apt-get und dann heißt der Befehl auch nicht in, sondern install, also ausgeschrieben. Auch in OpenSUSE könnte ich install schreiben, das wäre kein Problem. Ich weiß aber nicht, ob ich unter Ubuntu oder Mint in abkürzen könnte. Und dann folgt eben der Programmname, der wird hier in Klammer dargestellt, aber natürlich tatsächlich in der Konsole ohne Klammer geschrieben. Und wie gesagt, wenn ich nicht weiß, wie das Programm heißt, dann schreibe ich mal einen Teil davon, drücke die Tab-Taste und dann sehe ich, was es für Möglichkeiten gäbe. Im Notfall müsste ich halt mal im Internet googeln, beziehungsweise DuckDuckGo, also eine andere Suchmaschine würde ich empfehlen und dann weiß ich Bescheid. Ich kann unter Linux spielen, das habe ich schon erwähnt. Für Windows-Nutzer ist das aber manchmal schon ein Problem oder stellt sich als Problem dar. Man ist ja, wenn man im Büro arbeitet, den ganzen Tag am PC und hat man keine Lust mehr zu Hause produktiv zu arbeiten, sondern will sich entspannen und spielen. Kann ich ja auch irgendwie verstehen. Jetzt ist es ja so, alle Spiele, die unter Windows laufen, sind in der Regel nicht kostenlos und wurden speziell für Windows geschrieben. Man kann also nicht erwarten, dass die jetzt unter Linux auf einmal laufen. Denn alle Spiele unter Windows werden mit einer Exe oder alle Programme werden mit einer Exe gestartet. Aber unter einem Linux würde eine Exe gar nicht erkannt und nicht abgearbeitet werden. Das geht nicht, jedenfalls nicht ohne weiteres. Zum Einen muss man mal sagen, man braucht eigentlich gar keine Windows-Spiele. Man muss sich da vielleicht einfach mal im Kopf trennen davon. Es gibt eine Unmenge von richtig guten, kostenlosen Spielen, die speziell für Linux programmiert wurden. Da wäre zum Beispiel dieses Nibbles, also das ist ein Wurm, den kennen manche vielleicht noch von Windows 3.0 aus der Textkonsole, wo man so in so einem schwarzen Feld, kleine Quadrätchen wurden immer länger, bis es ein Wurm wurde und mussten durch ein Labyrinth navigiert werden mit den Pfeiltasten. Irgendwann hat man sich dann selber gerammt oder sonst was gerammt und dann war das Spiel vorbei. Es gibt zum Beispiel das Brettspiel Die Siedler von Catan, das war immer preisgekrönt. Das kann man hier sehr gut im Mehrspielermodus, aber auch gegen die KI spielen. Es ist nicht einfacher, sondern im Gegenteil sogar mit mehr Möglichkeiten programmiert worden. Aber die Spielbarkeit ist stark vereinfacht, denn man muss kein Brett auspacken, man muss nicht das Geld zählen, man muss nicht jedes Mal das alles durchrechnen, wer was bekommt, sondern das macht das PC, macht alles automatisch. Man muss eigentlich nur noch spielen und einfach strategisch nachdenken, was man tut. Also richtig toll. Es gibt hier eine riesengroße Möglichkeit, also Kategorien der Spiele von Aktion und Action, also Arcade und alles Mögliche. Es gibt auch Emulatoren, da gehen wir gleich noch drauf ein, die ein Spielen von Windows- oder DOS-Spielen ermöglichen sollen unter Linux. Und das hier ist übrigens ein Screenshot von einem Spiel, das zeige ich jetzt später noch. Das ist der Flight Gear, ein Flugsimulator, der wurde, ist auch Open Source, läuft auch unter Windows, ist deutlich anspruchsvoller in meinen Augen und eine wirkliche Simulation, also nicht so einfach zu bedienen und zu handeln wie der Flight Simulator, den es damals unter Windows gab, aber in meinen Augen wirklich gut und besser. Hat sehr viele programmierte Maschinen, also Segelflugzeuge, Hubschrauber, Propeller und alles Mögliche. Die Gebrüder Wright wurden nachgebaut, denn ihr Flugmaterial. Es gibt ein Space Shuttle gibt es, mit dem man im Orbit rumdüsen kann, ebenso einen Satelliten. Und man braucht nicht mal einen Joystick. Man kann es mit Joystick natürlich spielen oder besser noch mit einem Joystick und vielleicht sogar mit Pedalen, aber kann es auch genauso gut mit Shortcuts und Maus und den Pfeiltasten spielen. Die Grafikauslastung ist relativ gering im Vergleich zu Microsoft-Spielen. Man kann es im Multiplayer-Modus, Multiplayer, ja, ich habe mich schon gewundert, das ist also eigentlich Multiplayer gemeint, aber sagen wir ruhig Multiplayer-Mode dazu. Man kann es mit einer Online-Karte, die sich in einem Browserfenster öffnet, betreiben und sieht, wo die Leute fliegen, in welcher Flughöhe, mit welcher Flugkennung. Man sieht Navates, also Navigationspunkte, man sieht Flughafenkennungen, Windgeschwindigkeit, Luftdruck und solche Dinge. Eine super Sache. Hier haben wir ein sehr kindlich anmutendes Spiel, eine Rennsimulation. Richtig gut. Sieht aus wie für kleine Kinder, aber das ist ein richtig tolles Ding. Nicht einfach zu spielen, also einfach zu spielen, aber nicht einfach im Schwierigkeitsgrad. Und macht super Spaß. Braucht sehr wenig Grafikspeicher. Lässt sich mit Maus und Tastatur steuern. Ich glaube, es müsste auch mit einem Lenkrad oder Joystick gehen oder einem, wie sagt man, PlayStation. Nee. Naja, ich kenne mich da nicht so aus. Und ja, da gibt es also eine riesen Auswahl an Spielen. Dann haben wir hier Brettspiele. Ich habe Schach angegeben unter der Rubrik Brettspiele. Daher kommen natürlich zwei Schachspiele. Was die Blackbox hier zu suchen hat, verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Hier sehen wir in dem Screenshot noch, dass eine Legitimation erforderlich ist. Wie üblich, wenn ich etwas am System verändere, wenn ich dieses installieren möchte. Was haben wir noch? Ja, das ist jetzt ein typisches Windows-Spiel und das bekomme ich zum Laufen. Dies auf jeden Fall, da kann ich mich für verbürgen. Andere oft auch, nicht alle. Aber dieser Pool auf der Webseite von Wine, der wird immer größer. Da laufen also wirklich viele Windows-Spiele richtig gut. Also man merkt keinen Unterschied, ob man jetzt Windows anhat oder Linux. Da installiert man einfach dieses Wine, das sich als Nicht-Emulation selbst bezeichnet. Es stellt tatsächlich dem Betriebssystem Linux Windows-Programmdateien zur Verfügung, sodass, obwohl kein Windows installiert ist, auch nicht in einer virtuellen Maschine, trotzdem dieses Programm, diese Exe, die da ausgeführt wird, die Dateien, die es braucht, findet und wirklich ohne irgendeinen Unterschied in der Grafik, in der Leistung dieses Spiel nutzen kann. Auch ein Lenkrad, das ich mir gekauft habe, dank eines Git-Codes, hat jemand auf Git das programmiert, konnte ich das Lenkrad, kann ich das nutzen unter diesem Spiel hier und unter Linux, was auch nicht selbstverständlich ist. Okay, mein Fazit, ich bin begeistert von Linux, ganz wirklich. Es ist ein produktives System. Ganz egal, welche Distro ich nutze. Meiner Meinung nach ist es egal, welche Distro ich nutze. Es kommt nur darauf an, dass ich sie nutze und mich einarbeite und dass derjenige, den ich mir sag ich, als Mentor vielleicht zur Hand nehmen darf, dass der sie auch hat, denn dann hat er es viel einfacher, mir zu helfen. Das Betriebssystem arbeitet für mich und nicht andersherum. Das System ist in der ganzen Konzeption sicher. Ein wichtiger Teil nämlich die Softwareverwaltung und Pflege, wir haben ja gerade darüber geredet, ist aus einem Guss. Es gibt keine Viren, keine Trojaner. Was hier unten steht, eben Sicherheitslücken werden schnellstens bemerkt und behoben. Der Softwarepool ist mit gepflegten Anwendungen gigantisch. Es sind über 60.000 Programme, kostenlose Programme wohlgemerkt. Es sind enthalten am Beispiel Lernprogramme. Sind Lernspiele für Kinder enthalten, für Chemie, Mathematik, Ingenieurswesen, Geografie, Astronomie, Programmieren, Schreibmaschinenkurse, Bibelstudium, Geometrie, Physiksimulation, Musik, Karteikarten bzw. Vokabeltrainer, Sprache und so weiter. Und das war jetzt eben nur die Gruppe Lernprogramme. Und das ist eine von 11 Kategorien. Das ist alles kostenlos und wird gepflegt, ist aktuell, funktioniert super. Es ist ein kostenloses Betriebssystem. Es gibt natürlich auch die kostenpflichtigen Varianten für Firmen, Ämter und Industrie, dass er Verbesserungsvorschläge der Anwender eingeht, dass ständig weiterentwickelt wird und dass sich jeder so zusammenstellen kann, wie es ihm passt. Wobei ich jedem Anfänger empfehle, das ist auch für mich gültig, mir eine Distribution auszusuchen und die dann zu nutzen. Denn man kann sie anpassen im Nachhinein. Man kann auch den Desktop verändern oder eine Desktop-Änderung im Nachhinein nochmal mit einer neuen Installation vornehmen. Also man kann da wirklich auch rumprobieren im Vorfeld. Toll ist auch bei Linux, man lernt ständig dazu, man wird also schon herausgefordert, wenn man das will. Man kann aber auch genauso gut dumm bleiben und ganz einfach nur arbeiten mit dem System. Da muss man nicht viel wissen, nur wenn man sich interessiert, kommt man halt auch mal an seine Grenzen. Mein Wissen, das ich mir da so erwerben darf, wird weitergegeben, anstatt es unter den Tisch zu kehren. Es gibt sehr viele Freiwillige, die gern und freundlich weiterhelfen. Es gibt auch gute Lernvideos im Internet. Es gibt hilfreiche Webseiten. Und natürlich gibt es Linux-Vereine, wie zum Beispiel unseren, die Linux User Group in Villingen-Schwenningen e.V. Ihr werdet hier auf diesem LPD-Online-Vortrag noch andere Lux- oder Linux-Vereine kennenlernen. Da gibt es wirklich sehr gute Leute, die wirklich viel wissen und das auch weitergeben möchten. Wir sind wirklich froh, wenn andere Leute Linux kennenlernen. Okay. Wenn du interessiert bist, dann bieten wir natürlich Hilfe an zur Selbsthilfe. Wenn du also schon mit dem Gedanken spielst oder sogar schon dabei bist, Linux auszuprobieren und Hilfestellung möchtest oder weiterführende Hilfe, dann empfehlen wir dir unsere Homepage der Linux User Group. Da unten ist sie. Und da wirst du dann Hilfestellung und Ansprechpartner finden. Wir bieten wie sagt man dazu, eine Mailingliste an. Da muss man sich natürlich einmal anmelden. Wir haben wöchentliche Stammtischtreffen, Corona-bedingt gerade wöchentlich, immer über den Big Blue Button, also virtuell, Videokonferenz mit Bildschirmteilung. Das ist jeden Freitagabend um 20 Uhr. Sollte Corona mal wieder vorbei sein, was wir auch hoffen, dann haben wir wieder monatliche Treffen, einmal im Monat am Freitag um 20 Uhr. Das wird entweder in einer Wirtschaft stattfinden oder aber auch einmal in dem Privathaushalt, wenn man ein Problem hat, das nicht so gut gelöst werden kann. Dann gehen die Leute auch mal zu diesemjenigen hin und helfen ihm dort ganz praktisch. Übrigens ist Hilfestellung in diesen Corona-Zeiten über die Bildschirmteilung sehr effektiv. Man sitzt nicht zu sechs um einen kleinen Laptop, sondern man jeder sieht auf seinem Bildschirm den Bildschirm des anderen und kann nachvollziehen, was da gemacht wird. Das habe ich schon erwähnt. Also wenn du wirklich Linux längere Zeit nutzen möchtest und sich da einarbeiten möchtest, dann such dir jemanden, der das gleiche Betriebssystem nutzt, also das gleiche, die gleiche Distro und am besten auch noch den gleichen Desktop. Denn die Hilfestellung für denjenigen, der dir helfen will, ist dadurch deutlich erleichtert. Hier gibt es noch hilfreiche Links. Das ist die Ubuntu-User-Webseite. Das ist sehr gut dokumentiert alles. Das ist Linux Mint Users, ebenfalls sehr gut dokumentiert und auch sehr freundlich. Das hier ist von OpenSUSE eine Seite, nicht die Startseite, das habe ich glaube ich falsch hingeschrieben. Da findet man sehr viel Software, also einen sehr reichen Pool an Software, der nicht standardmäßig unbedingt im Repository, also auf der Installation enthalten ist. Zum Teil auch experimentelle Software, auch sehr einfach zu installieren. Und natürlich viele andere Themen, wo man sich auch weiterbilden kann oder Informationen findet. Hier ist unsere Homepage, ich habe sie ja schon mal erwähnt, da unten steht sie ja schon mal. Und das ist also unser Internetauftritt, da findet ihr Hilfe, auch dieser Vortrag und das Video dazu. Und natürlich die Folien werden dort ersichtlich sein. Und das ist unser derzeitiger Big Blue Button Kanal, auf dem wir uns wöchentlich derzeit treffen, um, wie gesagt, Freitag 20 Uhr. Gut. Das war alles. Ich möchte mich bedanken bei euch für das Interesse und hoffe, dass wir uns sehen werden. Der Präsentationstag findet eine Woche nach Veröffentlichung dieses Videos statt, und zwar am 15. Mai von 12 Uhr bis 18 Uhr abends. Dort könnt ihr Kontakte knüpfen, könnt eure Fragen, die vielleicht bei diesem Video aufgekommen sind, stellen. Es werden Leute da sein, die sie beantworten können oder euch an andere weiterleiten, die kompetent genug sind. Also wie gesagt, auf ein Wiedersehen und habt einen schönen Tag. Ade.